Hallo und herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute mit einem Gespräch, für mich ein ganz besonderer Gast, Dr. Reinhard Friedl. Er ist Arzt, aber er ist nicht irgendein Arzt, er ist Herzchirurg. Er hat viele, viele Herzen in seinen Händen gehalten und hat auch viele Herzen operiert. Und heute arbeitet er auf einer etwas anderen Art und wir wollten den Menschen etwas genauer kennenlernen. Wir wünschen euch viel Spaß bei dem Gespräch.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich die Zeit nehme, auch in Ihrem Urlaub. Und ja, mich hat Ihr Buch fasziniert, auch dahingehend, sag ich mal, ein paar kritische Worte von einem Fachmann zu hören in Bezug auf medizinische Eingriffe. Und fand aber auch Ihren persönlichen Weg sehr spannend. Und das ist, glaube ich, das, wo ich auch heute mit Ihnen so ein bisschen drüber sprechen wollte. Zu sagen, ja. Wie war denn so Ihr Wandel dahin? Also das eine ist ja, dass man sagt, ich bin aus Leidenschaft Herzchirurg, aber irgendwann hat sich wie die Leidenschaft gewandelt. Also Sie sind ja doch ein sehr, sehr erfolgreicher Arzt gewesen und jetzt ja immer noch Arzt, aber eben in der Prävention stärker, oder Herr Friedl?
Ja, ich bin immer noch Arzt und es ist nicht nur Prävention. Ich behandle auch nach wie vor Menschen und Herzen, aber auf eine andere Art, würde ich mal sagen. Und Ihre Frage, wie das gekommen ist, also so ein Herzchirurg können Sie sich vorstellen wie ein Motorenmechaniker an einer Rennstrecke des Lebens und dann kommen also im Minutentakt Fahrer rein, die ihre Motoren zu Schrott gefahren haben. Ich sage das jetzt mal ein bisschen aktiv. Mhm. Und dann ist halt die Überlegung, ob man nicht irgendwann das Team wechselt und den Fahrern vielleicht oder besser zeigt, wie man fährt sozusagen.
Das ist ein schönes Beispiel.
Wie das halt gerne behandelt wird und wie sie auf ihren Motor in Anführungsstriche hören können und ein Gefühl dafür entwickeln, als dass sie dann ständig zur Reparatur beziehungsweise in meinem Fall zur OP kommen. Mhm. Und das wiederum hat aber natürlich auch eine Vorgeschichte. Also ich habe mich seit vielen Jahren mit Bewusstsein und Meditation beschäftigt und in viele diverse spirituelle Schulen Einblick erhalten. Und da ist ja immer die Frage, oder die Aufforderung, man soll mit dem Herzen fühlen. Und so ist mir die Frage entstanden, kann das Herz tatsächlich fühlen? Oder ist das nur ein Bild, in eine nicht mehr zeitgemäße Metaphorik in den Zeiten der Neurowissenschaften. Dann habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, was Bewusstsein eigentlich ist und wie es entsteht und was es da für Modelle gibt. Und dann ist mir sehr schnell klar geworden, dieser neurozentralistische Ansatz, dass Bewusstsein ausschließlich im Gehirn entsteht, ist so nicht haltbar. Und dann habe ich eben geforscht, ob Bewusstsein auch im Herzen entstehen könnte und wie das möglich sein würde. Und naja, darüber habe ich dann das Buch geschrieben, Der Takt des Lebens.
Ja, genau. Also das ist eben, ich finde das ein wunderbares Buch, weil für mich war es teilweise erschreckend, was alles heute geht, also herzchirurgmäßig. Gleichzeitig habe ich mich auch dann so reinversetzt, wie sich das dann so anfühlt, so ein Herz in den Händen zu halten, wo ich mir gedacht habe, nee, ich möchte es gar nicht in den Händen halten. Aber da waren Sie ja schon immer sehr, oder das ist mir so aufgefallen im Buch, immer schon sehr, sehr achtsam. Es war wie so ein heiliges Organ. So kam es zumindest bei mir rüber im Buch.
Ja, es ist ein sehr starkes Organ und es ist ein sehr rhythmisches Organ und es ist ein sehr schönes Organ, ein sehr komplexes Organ. Es sitzt in der Mitte des Menschen und wenn man an einem Herzen arbeitet, sozusagen, wenn man es repariert, was man ja erfreulicherweise kann und was auch eine große Leistung der modernen Medizin ist, dann muss man da schon sehr überlegt vorgehen, weil an jedem Herzschlag hängt das Leben. Und wenn das Herz nicht mehr so arbeitet, dann ist das Leben akut bedroht bzw. beendet. Und sehen, also heilig ist ein spezielles Wort, aber wenn heilig etwas mit Leben zu tun hat, dann ja, das ist das Zentrum des Lebens in uns.
Ist für Sie jetzt, dass Sie sagen, das Herz ist die Antwort beantwortet, dass sie ein eigenes Bewusstsein hat und selber fühlt?
Davon bin ich überzeugt. Ja, das ist das, was die Menschen seit Millionen von Jahren wahrnehmen. Und meistens ist das, was man wahrnimmt, auch richtig. Und wenn man jetzt, sag mal, das Gehirn betrachtet und dann schaut, wie entsteht da Bewusstsein, dann hat man elektromagnetische Felder und elektromagnetische Wellen, also das EEG zum Beispiel, was ja dann häufig abgeleitet wird bei einer Epilepsie. Und das Herz produziert eben auch elektromagnetische Felder und elektromagnetische Wellen, genauso wie das Gehirn. Und elektromagnetische Felder können unendlich viel Information speichern. Sonst, deshalb waren uns auch unsere Handy und unsere WLAN-Netze nie voll. Und Herz und Gehirn, die können sich beide autonom und selbst erregen. Und die haben ihre eigenen Schrittmacher. Also das sind die beiden einzigen Organe, die so etwas können. Und sind beide sehr speziell verpackt. Das Gehirn in Flüssigkeit, was in diesem klaren Liquor im Gehirn, das ein sehr durchlässiges Medium ist. Und das Herz in, sage ich mal, in Luftpolsterfolie, ja, in zwei große Luftkissen, in zwei große Lungenflügel aus Luft, was ja auch ein sehr durchlässiges Medium ist. Und man kann daraus eben postulieren, dass wenn im Gehirn, also wenn ich diese beiden Organe jetzt so nebeneinander halte und die quasi identischen Eigenschaften sehe, dazu zählt auch noch, dass beide plastische neuronale Netze haben, auch das Herz hat ein eigenes Nervensystem. Also wenn ich die so nebeneinander halte, dann sehe ich keinen Grund, weshalb das Herz nicht auch ein Organ von Bewusstsein sein sollte, dessen Qualitäten allerdings sich von dem des Gehirns unterscheiden. Also dem Herz kann man nicht die Quadratwurzel von Pi berechnen. Braucht man dann schon ein Gehirn, aber eben andere Qualitäten wie Weisheit, Liebe, Mitgefühl, Mut. Also Liebe. Liebe ist ohne Herz ist Liebe nur ein Gedanke.
Ja. Konnten Sie da mit oder können Sie jetzt mit diesem Wissen, sag ich mal, bei Ihren früheren Kollegen da irgendwie auf fruchtbaren Boden stoßen?
Ja, also es gibt nicht viele, also der Großteil schweigt, ja, was aber nicht das schlechteste Zeichen ist, ja. Also es hat mich niemals jemand angegriffen, aufgrund meiner Thesen sozusagen. Das hat mich echt ein bisschen gewundert, aber ich habe das ja auch in dem wissenschaftlichen in die wissenschaftliche Richtung sehr abgedichtet mit Literatur und eben Evidenz für meine These. Und also der Großteil schweigt, aber es gibt einige Kardiologen und auch Herzchirurgen, die sagen, das ist ein wichtiges Buch, das ist ein schönes Buch. Ich glaube auch, dass das so ist. Das haben die Menschen schon immer gespürt und also da gibt es durchaus auch Zuspruch.
Wie schwer war?
Entschuldigung.
Jetzt machen Sie noch fertig.
Sie fragten jetzt nach Herzspezialisten und noch relativ großen Zuspruch gibt es dann von anderen Ärzten, von Psychotherapeuten, von Analytikern, von Traumatherapeuten. Aus der Ecke, ich esse sehr viel Bestätigung.
Ja, genau. Also das ist für mich auch, wir kommen ja eher aus der therapeutischen Richtung, also nicht aus der medizinischen. Deswegen fand ich das so faszinierend auch dann, also ich habe mich schon fast am OP-Tisch gefühlt, nebendran, weil das auch teilweise wirklich so detailliert beschrieben ist, aber nicht in irgendeiner Form, sondern ja, so also für Laien total verständlich und gleichzeitig teilweise auch für mich abschreckend, wo ich dachte, muss ich es als Mensch so weit kommen lassen? Als Einzelner, also mein wichtigstes Organ oder eins der wichtigsten Organe, so runterwirtschaften. Das würden wir mit unseren Autos und Häusern nicht machen.
Ja, aber man muss auch sehen, es gibt natürlich auch viele Herzerkrankungen, die haben nichts damit zu tun, dass der Patient sie jetzt aktiv runtergewirtschaftet hat, sondern die sind auf eine gewisse Art auch schicksalhaft. Ja. Das sind Herzmuskelentzündungen, die dazu führen, dass das Herz schlecht schlägt. Es sind angeborene Herzfehler. Die Kinder und Menschen können natürlich nichts dafür, dass sie angeborene Herzfehler haben. Und so auch noch diverse andere Fälle, also wo die Herzchirurgie ein großer Segen ist, sozusagen, dass das machen. Man kann also jetzt nicht notgedrungen sagen, dass alle ihr Herz runtergewirtschaftet haben, aber ja, es ist schon, also der Lifestyle unserer Gesellschaft mit, sagen wir mal, sehr viel negativem Stress, schlechte Ernährung und ungenügende Bewegung ist halt toxisch für das Herz.
Genau. Jetzt haben Sie oder bringen ja demnächst ein weiteres Buch raus. Das dreht sich im weitesten Sinne nur um das Herz. Es dreht sich um das Blut. Und der Titel ist, glaube ich, Der besondere Saft.
Blut, der Fluss des Lebens.
Ah, der Fluss des Lebens. Aha, okay.
Ja, und wenn man das Herz also so betrachtet, dann kann man das Blut nicht außer Acht lassen. Also das ist, Herz und Blut ist wie Wasser und Quelle. Und man kann nicht über eine Quelle reden und das Wasser weglassen, weil eine Quelle ohne Wasser wäre gar keine Quelle, sondern das wäre nur ein Loch im Fels oder in der Erde, wo sie eben entspringt. Und so ist im Grunde genommen, Herz und Blut sind ein Organ, und die Blutgefäße auch, die untrennbar miteinander verbunden sind. Und das Blut ist sozusagen das Medium des Herzens, das flüssige Medium. Und wie das nun alles zusammenhängt und ob das Herz Blut wirklich alleine transportieren kann oder ob das nicht auch ein Paradigma ist, was so eigentlich gar nicht mehr haltbar ist, darüber geht das Buch.
Das heißt, Sie haben da eine These aufgestellt, wahrscheinlich, dass es
Blut eine eigene
schaffen kann, oder?
Blut hat eine Eigenbewegung. Es gibt, also das gemeinhin wird in der Kardiologie davon ausgegangen, dass dieses Blutgefäßsystem ein geschlossenes hydraulisches System ist und dass das Herz das Blut da so durchdrückt. Ja? Also auf der einen Seite geht es raus und dann kommt es irgendwann auf der anderen Seite wieder an, wie so in dem Heizungssystem Ihres Hauses das Wasser fließt. Das ist aber nicht so, weil die Blutgefäße sind offen. Also es gibt auf Blutgefäßebene über 80.000 Liter Wasseraustausch am Tag zwischen den Blutgefäßen und den Zellen. Und der Sauerstoff verlässt die Blutgefäße, geht in die Zellen und dann kommt das Kohlendioxid wieder zurück. Und von daher ist es völlig physikalisch unmöglich, dass das Herz als ein faustgroßer Muskel diese 6 oder 8 Tonnen im Blut am Tag da durch die Gefäße treibt, sondern Blut hat auch eine Eigenbewegung und die hängt wiederum sehr stark mit dem Atem zusammen. Und so um diese, jetzt sage ich auch mal, heilige Trinität von Blut, Atem und Herz.
Jetzt sind Sie gerade weg. Waren Sie
Ich
mich
bin
noch?
noch.
Sind Sie noch
Ja, Sie.
da? Okay. Ah, das ist ein schönes Beispiel, Blut, Atem und Herz. Und da bringen Sie es wieder dann auch, dass ich denke, Ihr neues oder Ihren eigenen Weg dann auch wieder sehr stark mit rein, was ja im ersten Buch, oder das war ja nicht das erste, Sie haben ja vorher auch noch andere Bücher, glaube ich, geschrieben. Da auch wieder Ihre spirituelle Sichtweise mit rein oder die Bewusstseinsentwicklung, die Sie gemacht haben.
Ja, also Spiritus heißt in seiner ursprünglichsten Bedeutung ja der Atem. Weil die Menschen irgendwann mal festgestellt haben, solange ein Mensch atmet, lebt er. Und wenn er nicht mehr atmet, dann ist er tot. Und auch Pflanzen atmen. Ja, was die Pflanzen ausatmen, das den Sauerstoff, den atmen wir ein. Und was wir ausatmen, das Kohlendioxid, atmen die Pflanzen ein, ja, das sind wir, und machen in der Photosynthese dann wieder Sauerstoff draus. Da sind wir also in einer permanenten Wechselatmung mit der Natur. Und also unser Atem, ja, wir atmen also unsere Umgebung ein. Wir teilen alle dieselbe Luft, wir teilen alle dieselbe Atmosphäre. Da sind wir alle gefüttert sozusagen. Unser Leben ist gefüttert von einer Atmosphäre, von der gleichen Luft und die atmen wir ein. Damit verbinden wir uns mit der Welt. Und dieser Atem ist das Einzige in unserem Inneren, was wir bewusst beeinflussen können. Also wir können uns unseren Herzschlag nicht schneller oder langsamer denken, unsere Verdauung nicht, unsere Sexualität nicht, wie unsere Leber entgiftet nicht, aber wie wir atmen, ja, und wie wir atmen, das können wir bewusst steuern und die Lungen, das sind sozusagen die großen Oszillatoren für das gesamte innere System. Und an den Lungengrenzen passiert eben etwas, auch etwas sehr Faszinierendes, da berührt unser Blut sozusagen das Außen. Ja, da ist ja nur noch eine Zellschicht dazwischen. Da küssen sich Blut und Sauerstoff und dann geht das Blut, bringt dann den Sauerstoff weiter in die Zellen und da gibt es ja auch eine Atmung, nämlich die Zellatmung. Es ist dort, das ist der Ort in den Mitochondrien, wo die Energie hergestellt wird. Das heißt, mit jeder Einatmung führen wir uns Energie zu und mit jeder Ausatmung lassen wir sie wieder los und tauschen uns aus. Und diese Energie wird im Blut transportiert. Und diese Energie lässt auch das Herz leben. Und deshalb kann man mit der Art und Weise, wie man atmet, sich in sehr energetische Zustände bringen oder auch sehr entspannen. Und das ist nichts Neues, das ist bekannt sozusagen, aber wie das nun auf physiologischer Ebene zusammenhängt und mit dem Herz, das habe ich da in dem Buch weiter untersucht.
Ja, sehr schön. Da freue ich mich schon drauf. Wann kommt es raus? Im September, glaube ich, oder?
20.9. genau.
Ab 20.09. Okay, gut. Was treibt Sie persönlich an? Also, was ist Ihre Vision?
Ich will wissen, was die Wahrheit ist. Ich will wissen, was Leben ist. Und ich komme ja aus der Wissenschaft und das ist auch etwas Tolles. Aber mit reiner Empirie, also wenn man nur das gelten lässt, was man messen kann, kann man nie die ganze Wahrheit erfahren. Das ist wirklich ein völlig naiver Irrglaube, der aber leider dazu führt, dass die Menschen sich selbst und ihre Wahrnehmung extrem beschränken und nur noch das glauben, was ihnen jemand vorgemessen hat, sozusagen. Von dieser quasi fast schon katatonischen Wissenschaftsgläubigkeit muss man wegkommen und auch die Weichen, die Softkriterien zu einer neuen Metaphysik des Lebens hinzunehmen, aus der dann hervorgeht, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile und das Ganze mehr ist als das, was man messen kann. Und das ist das, was man fühlen kann, das, was man in seinem Inneren wahrnehmen kann, genauso wichtig ist. Und das hat ja jetzt eben auch so weitreichende Konsequenzen in die Medizin, die ich jetzt mache, weil viele Herzerkrankungen sind, das sind keine Herzerkrankungen, letztendlich sind das Wahrnehmungsstörungen, das sind Beziehungsstörungen von Herz und Gehirn. Wenn ein Herz sehr lange nicht mehr gefühlt wird, ja, wenn sein Besitzer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sich abschneidet von seinen Herzqualitäten, dann wird das Herz krank und dann meistens auch der ganze Mensch. Also wir wissen heute, also Kummer, nicht verzeihen können, Traumata führen zu Infarkten, führen zu Broken Heart, führen zu Rhythmusstörungen. Das ist nicht immer das Cholesterin und Stress bei der Arbeit sozusagen, sondern das geht häufig sehr viel tiefer. Und meine Arbeit, die mich antreibt, ist bei den Patienten, die zu mir kommen, diese Ursachen zu erforschen, damit das Herz dann auch von der Wurzel her wieder gesund werden kann.
Ja. Und gleichzeitig die Sicherheit zu haben, dass Sie die Grenzen kennen, was ist über Bewusstseinsarbeit und Übungen möglich und wo braucht es dann vielleicht doch die medizinische Unterstützung.
Genau, also ich habe nichts gegen Kunstherzen, ich kann sie auch einbauen oder klappen oder was auch immer notwendig ist. Ich verstehe aber auch, dass es ein spirituelles Herz gibt, was genauso wichtig ist und was mit der Mechanik des Herzens untrennbar verwoben ist. Und das zu integrieren, das treibt mich an.
Sehr schön. Ja, ich bin unendlich dankbar, dass ich über Ihr Buch gestolpert bin, weil es sind genau solche Menschen, die wir brauchen, weil wir von unserer Seite her Fühlendes haben, aber nicht das wissenschaftliche Background-Wissen. Das heißt, wir werden von Kollegen oder Medizinern dann eben sehr schnell in Grund und Boden geredet, weil uns da die Argumente dann fehlen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass es eben Menschen wie Sie gibt, die selber die Erfahrung gemacht haben, aber auch eben das Know-how, weil es braucht beides heutzutage, die Erkenntnis über die medizinischen Möglichkeiten, aber gleichzeitig eben diese spirituelle oder geistige Ebene, die auch integriert gehört und die meiner Ansicht nach einen großen Faktor spielt, auch in Bezug auf Gesundung.
Ja, absolut, absolut. Aber wir sind nicht allein. Also derjenige, der herausgefunden hat, dass das Blut im Kreis fließt, der war William Harvey vor 500 Jahren. Und er gilt heute als einer der größten Wissenschaftler aller Zeiten, weil er das eben hat, oder Mediziner aller Zeiten, weil er das herausgefunden hat, Blut fließt im Kreis. Und damals konnte er froh sein, dass er nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, weil da nämlich ganz andere Paradigmen vorherrschend waren. Und so, es ist die Aufgabe der Wissenschaft auch, Wissenschaft zu hinterfragen und auch wirklich zu wissen, dass Wissenschaft immer nur der gegenwärtige Stand des Irrtums ist und nicht die absolute Wahrheit. Und für die absolute Wahrheit gibt es auch noch andere Kriterien, die Sie auch gerade genannt haben. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, danke schön. Wenn Sie vielleicht noch mal den Buchtitel sagen und auch wo vielleicht Patienten oder mögliche Kunden Sie denn dann finden, wenn Sie nicht mit dem Segelboot unterwegs sind.
Also das Buch, über das wir jetzt überwiegend gesprochen haben, heißt Der Takt des Lebens, weshalb das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Darüber habe ich auch ein Kinderbuch gemacht, weil es ist sehr wichtig, dass wir unsere Kinder auch lehren und sie dabei unterstützen, auf ihr Herz zu fühlen. Kinder tun das ja häufig noch. Für Kinder ist das ein natürlicher Zustand, in ihrem Herzen zu sein. Aber je mehr wir sie erziehen, in Anführungszeichen, umso mehr trennen wir sie häufig von ihren Herzen. Also dieses Kinderbuch heißt In deinem Herzen wohnt das Glück. Und dann erscheint jetzt das neue Buch, das heißt Der Fluss des Lebens. Das heißt Blut, der Fluss des Lebens. Und das erscheint am 20.09. bei Goldmann.
Und Ihre Praxis haben Sie im hohen Norden, glaube ich.
Meine Praxis ist an der Ostsee und die Webseite heißt herzzeit.de, Herzzeit ein Wort ohne Bindestrich 2Z. Und da findet man mich und ich antworte meistens auch sehr schnell, wenn es eine Anfrage gibt.
Genau, ja. Ja, was möchten Sie noch unseren Hörern mit auf den Weg geben, so aus Ihrer langjährigen Erfahrung?
Hören Sie auf Ihr Herz. Es ist keine Metapher, es ist nichts, was Sie schwach macht oder was Sie unsicher macht, sondern das Herz ist ein Kompass, der Sie sehr unterstützen kann. Und das ist heute wissenschaftlich erwiesen. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass wenn man auf sein Herz hört, dass es gesund ist für das Herz, dass Infarkte kleiner ausfallen, wenn man liebt. Und von daher ist das so der Premium-Tipp, auf sein Herz zu hören. Und das ist nicht ganz einfach, wenn man es jahrzehntelang nicht mehr gemacht hat. Und dann sagt man, wie geht das eigentlich?
Genau.
Aber Sie können einfach mal sich vorstellen, wenn Sie so ein paar Atemzüge nehmen, dass Ihr Herz zwei Flügel hat. Das sind die beiden Lungenflügel. Ja. Die machen sich mit jeder Einatmung so ganz groß und legen sich so um das Herz und halten das ein bisschen. Und dann lassen Sie es wieder los. Ja. Jeder Atemzug, das ist so. So eine kleine Herzumarmung, eine kleine Herzmassage. Da können Sie mal so hinspüren zu Ihrem Herzen. Ja, und wenn Sie dann da so sind, dann können Sie sich fragen, wenn mein Herz eine Stimme hätte, was würde es sagen? Dann können Sie sich mal so ganz so. Manchmal sagt es vielleicht nichts, wenn es so lange nichts mehr gesagt hat, aber das macht nichts. Seien Sie geduldig. Ja, vielleicht weiß es aber, sagt es aber auch sofort, was es zu sagen hat und was es schon lange loswerden wollte. Und was auch immer es ist, lassen sich das fühlen. Ja. Das ist eine neue Erfahrung, eine schöne Erfahrung, nicht immer eine ganz einfache Erfahrung, aber das wäre so der erste Schritt.
Ja, ganz wunderbar. Dankeschön. Ich habe mitgemacht, deswegen war es jetzt auch kurz still. Ich wäre jetzt noch gerne bei meinem Herzen geblieben. Ich gehe jetzt dann auch noch in mein Herz wieder. Ja, ich kann nur sagen, herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf das neue Buch und wir werden es unseren Kindern dann auch näher bringen, weil wir hier so ein Eltern-Kind-Zentrum jetzt in St. Johann gründen. Und den Kindern dann gleich, ja, sag ich mal, die haben ja das Herzdenken, die handeln aus dem Herzen raus und dass wir Eltern das den Kindern einfach belassen. Das ist, glaube ich, eins der wesentlichen Sachen jetzt auch für die nächsten Jahre. Ja.
Ja, wunderbar.
Ja. Ja, Herr Friedl, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen immer genug Wasser unterm Kiel. Wie lange sind Sie noch unterwegs?
Jetzt noch 2 Wochen und dann gehe ich im Sommer über als Schiffsarzt ins Mittelmeer. Und dann im Herbst bin ich wieder in der Praxis.
Ja, da haben Sie sich dann auch Ihre Träume erfüllt.
Ja, das Leben ist dazu da, dass man seine Träume auch lebt. Das geht nicht immer, aber manche schon.
Ja, genau. Nein, sehr schön. Ja, dann genießen Sie es. Wo geht's als Mittelmeer? Geht's, wo geht's los mit dem Schiffsarzt?
Los auf Ibiza. Aber fragen Sie mich nicht, wo es hingeht. Also
Okay.
ich.
Naja, vielleicht hätte der ein oder andere Hörer sich ja gefreut, zu sagen, ah, da ist der Arzt. Da habe ich so ein tolles Interview gehört. Den möchte ich persönlich kennenlernen.
Das ist mein Schiff 2.
Ja.
Heißt,
Ja,
jemand.
dann wünsche ich Ihnen erstmal eine gute Zeit, sage herzlichen Dank und ja, freue mich auf das Buch, wenn es rauskommt.
Vielen Dank, Frau Lehmann.
Danke, eine gute Zeit und danke auch für Ihre Arbeit. Das ist sehr wertvoll.